la photo de son patron dans aucun salon, mais des vues de bord de mer. Ah ça putain, on se le fait.
Ja, das war Benabar. Und mit diesem Stück sind wir schon mittendrin in dem Thema für diese Stunde, die ihr jetzt hört, hier auf der 96,6 der Wüstenwelle. Am Mikrofon ist Elvira Stecher und ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier, Julie Leutze. Hallo.
Hallo.
Du kannst noch ein bisschen besser Französisch als ich. Du heißt nicht umsonst Julie.
Ja, mein Vater ist Franzose und ja, darum habe ich da schon eine Affinität dazu, obwohl ich hier in Deutschland geboren bin.
Und Benabar hat uns gesungen Les Épices du Souk du Caire. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Genau, also es geht in dem Lied darum, eigentlich um die Fotos, die die Menschen machen.
Familienfotos.
Familienfotos, genau. Wir mit unseren Kindern, wir mit unseren Enkeln, wir vor dieser Sehenswürdigkeit. Er singt immer Röre nu, wieder, wieder wir, immer wieder wir. Wie man sich darstellt mit diesen Fotos und was ich da zum Thema ganz passend finde, ist, ja, dass man vielleicht innerlich ganz anders aussieht, als man sich dann auf diesen Fotos präsentiert. Und ich habe ein Buch geschrieben über Hochsensibilität. Speziell bei Kindern und ja, auch diese Kinder müssen sich manchmal ganz anders benehmen, als sie es innerlich fühlen würden. Es wird erwartet, sie passen sich da unbewusst an und ja, da finde ich, gibt es doch einen inneren Bezug zu dem Lied.
Passt das ganz gut, genau, mit den Bildern, die uns darstellen. Und so ist diese Stunde, es wird sehr viel um Kinder gehen,
ja,
aber es ist nicht nur eine Stunde für Eltern. Es ist auch eine Stunde für alle, die da mal reinhören können, weil wir waren alle auch mal Kinder. Und vielleicht entdecken wir jetzt etwas in uns drin oder an uns, wo wir sagen, ach, stimmt ja, aha, ach so, ja, so ist es mir gegangen. Jetzt sehe ich das nochmal in einem anderen Licht also.
Ja, also ich habe auch schon Reaktionen bekommen von Leserinnen und Lesern, die gesagt haben, ja genau so war es bei mir damals auch, jetzt verstehe ich das viel besser oder verstehe auch meine Eltern besser, sodass das auch ja wirklich eine Reise in die eigene Kindheit werden kann und ja, dann im Nachhinein auch noch helfen kann, denke ich.
Es ist aber vom Titel her, ist es ein Erziehungsbuch. Mhm. Es trägt den Titel Empfindsam erziehen, Tipps für die ersten 10 Lebensjahre des hochsensiblen Kindes.
Genau, also wichtig ist mir noch der Zusatz von Eltern für Eltern, weil ich da schon jetzt ja auch nicht die Weisheit gepachtet habe und nicht nur erzählen will, was ich als gute Erziehung empfinde, sondern ich habe ganz viele Eltern interviewt mit hochsensiblen Kindern und ihre Erfahrungen in diesem Buch verarbeitet. Ich zitiere die auch sehr ausführlich und ja, möchte so einfach anderen Eltern mit hochsensiblen Kindern zeigen, so wie euch geht es auch anderen, und diese und jene Lösungen haben andere Eltern gefunden.
Und du hast auch einen Grund, weshalb du auf dieses Buch gekommen bist. Es ist nicht so, dass dir das jemand als Arbeit aufgetragen hat, sondern es ist ein ganz persönliches Verhältnis zu dem Thema.
Ja, es ist schon so eine Herzenssache gewesen, dieses Buch zu schreiben. Ich bin vor einigen Jahren drauf gekommen, dass ich selber hochsensibel bin. Also so, es war ganz klassisch, wie das ganz oft ist bei so hochsensiblen Menschen. Man stößt auf das Thema, informiert sich mehr und sieht plötzlich, ja, das bin ich. Ah, darum. Also man nennt das sogar, es hat einen wissenschaftlichen Ausdruck, fast wissenschaftlichen Ausdruck, den Gebirgsketten-Effekt, weil einem ganze wirklich Gebirgsketten vom Herzen fallen, wenn man entdeckt, dass es einfach eine bestimmte Veranlagung ist, die einen zu diesem oder jenem eben dann treibt oder die ja einfach bestimmte Charaktermerkmale auch begünstigt.
Was einem bestimmt, ohne dass man es ahnt, manchmal auch,
genau,
wie man mit der Welt umgeht und
genau,
auf die oder Welt reagiert.
Oder warum man Dinge nicht so verträgt zum Beispiel, da merkt man es eigentlich dann am meisten. Also wenn man zum Beispiel eben alle anderen um einen herum genießen die laute Party und man selber, mag die Leute eigentlich auch und hatte sich auch gefreut. Trotzdem wird dann nach 2 Stunden bewusst, es ist mir jetzt zu viel. Ich würde eigentlich gerne wieder nach Hause gehen. Und man wirft sich dann vor, Mensch, bist du ungesellig. Aber es ist einfach ein Persönlichkeitsmerkmal, dass man das nicht so verträgt wie andere.
Und das ist jetzt inzwischen auch amtlich so. Wir brauchen uns nicht zu schämen.
Ja, genau. Also es ist so, es wird da schon immer noch geforscht. Es ist jetzt nicht so, dass es wissenschaftlich so ein ganz fester Begriff ist. Es gibt in Amerika eine Psychologin, die sehr viel darüber forscht und auch die Standardwerke dazu geschrieben hat, die Elaine Aron. Auf ihre Bücher wird man immer wieder stoßen, wenn man sich damit beschäftigt. Hier in Deutschland gibt es inzwischen einen Verein, der Informations- und Forschungsverbund Hochsensibilität e.V., IFHS, der gerade darum bemüht ist, dieses Thema ja schon auch so ein bisschen aus dieser Esoterik-Ecke rauszuholen und die wissenschaftliche Forschung zu fördern, den Austausch zwischen den Fachleuten zu fördern. Und ich denke, das ist ganz wichtig, eben weil es noch gar nicht so lange diesen Begriff gibt und doch viele Menschen, die davon hören, sich spontan ganz stark angesprochen fühlen. Also eine Berechtigung hat der Begriff ganz sicher.
Aber dass du dieses Buch geschrieben hast, das hatte noch einen ganz speziellen Anlass.
Ja, also ich denke, ohne meine Kinder festlegen zu wollen, dass auch meine Kinder, also ich habe 3 Stück, hochsensibel sind und bei denen ist, ja, bei hochsensiblen Kindern ist schon vieles ein bisschen anders als bei anderen Kindern. Und die Tipps aus den, ja, so gängigen Erziehungsratgebern, die trifft das Wesen dieser Kinder oft nicht so gut. Ein Beispiel, dieses jedes Kind kann schlafen lernen, viele Eltern machen gute Erfahrungen damit. Für hochsensible Kinder ist es ganz verheerend. Also das habe ich auch bei meinen Interviews dann gemerkt. Das war der einhellige Tenor, nur nicht. Und ja, also vieles passt tatsächlich eben auf Hochsensible nicht gut oder ist eben sogar schlecht. Und ich selber hätte eigentlich gerne so ein entsprechendes Buch gelesen, als ich noch nicht so viel Erfahrung als Mutter hatte. Und es gibt kaum ein Buch auf dem deutschen Markt, das sich diesem Thema widmet. Es gibt ein paar über hochsensible Kinder. Es gibt allerdings auch einige, die dann wirklich sehr ins Esoterische gleiten. Und wenn man was bisschen Handfesteres sucht, sage ich mal, dann findet man einfach nichts. Und da dachte ich, gut, wie mir selbst geht es wahrscheinlich vielen Eltern. Wenn es das Buch nicht gibt, dann muss ich es eben schreiben.
Ich schlage vor, wir spielen noch ein wenig Musik und dann schauen wir uns das noch mal genauer an, was du da gemacht hast in dem Buch. Oh, ja, Much Ado.
Ja.
Much Ado About Nothing. Ein verfilmtes Shakespeare-Stück. Mhm. Viel Lärm um nichts. Um nichts geht's ja heute nicht.
Ja, Gott sei Dank.
Aber
nicht.
Um ein Thema, wo vielleicht auch sehr viel geredet wird, dass der Weisheit letzter Schluss zu sein vorgibt, aber es dann doch nicht ist.
Genau.
Und wie bist du denn, wie hast du versucht, dem Abhilfe zu schaffen in deinem Fall?
Ja, ich habe einfach ganz, ganz viel vorbereitet für dieses Buch. Also ich habe natürlich viel recherchiert, selber sehr viele Bücher gelesen über Hochsensibilität allgemein und über Erziehung. Und das Wichtigste aber, was ich für dieses Buch gemacht habe, ist, ich habe Interviews geführt. Ich habe das gemacht über den Verein Zart Beseitet. Das ist ein Verein für hochsensible Menschen in Österreich und eigentlich so der größte und wichtigste in dem Bereich, den es gibt. Und über den habe ich, also die haben für mich Interviewpartner gesucht und da haben sich auch sehr viele gemeldet. Und dann habe ich sehr lange Interviews geführt, schriftliche, mit diesen Eltern, die, also es waren nicht nur Frauen übrigens, es waren auch einige Väter dabei, die das gemacht haben, die eben hochsensible Kinder haben und die mir sehr genau, also sehr, sehr tiefen Einblick gewährt haben, auch in ihr Familienleben. Und da hat sich dann ziemlich schnell herauskristallisiert, welche Probleme vielen hochsensiblen Kindern, also HSK abgekürzt, gemein sind. Das hat sich aber auch herauskristallisiert, dass die meisten Eltern es irgendwann schaffen, gut damit umzugehen. Also es gibt, es waren doch ganz wenige Familien, wo man wirklich dachte, oh je, das läuft jetzt ganz in die falsche Richtung. Viele, viele haben es dann doch geschafft, einen ganz guten Umgang mit diesen Kindern zu bekommen oder einfach mit ihrem Familienleben.
Es waren ja, wenn du die über diesen Verein bekommen hast, diese Interviewpartner, dann waren das sicher auch Menschen, die sich dieser Thematik bewusst waren, die sich wahrscheinlich auch schon mit sich selber auseinandergesetzt hatten und deshalb auch einen guten Umgang gefunden haben, könnte ich mir vorstellen.
Ja, einerseits, andererseits wenden sich natürlich schon auch viele Menschen, die Probleme mit ihrer Hochsensibilität haben, an den Verein einfach, um Hilfe für diese Probleme zu finden. Also es waren jetzt nicht nur die Leute, die sowieso schon über allem schweben, sondern es waren doch auch viele, die sich mit diesen ganz normalen Alltagsproblemen rumschlagen, immer noch. Und also ich denke, es war insgesamt eine ganz gute Mischung.
Das zu merken, dass man selber sowas hat oder dass das eigene Kind so ist. Du hast gerade gesagt, es kam, hat sich rauskristallisiert, was für Probleme da entstehen. Was ist es denn? Woran merkt man es denn?
Also vielleicht muss man unterscheiden, die Probleme, die entstehen können, und das, woran man es merkt. Also Hochsensibilität ist nichts, was per se ein Problem ist. Man sollte es auch nicht so sehen, man sollte es nicht pathologisieren, sondern es kann auch was ganz, ganz Schönes sein, was das Leben sehr bereichert. Man muss eben nur richtig damit umgehen. Hochsensibilität bedeutet ja, dass der Mensch Reize verschiedenster Art stärker wahrnimmt, intensiver aufnimmt, auch weniger filtert, sich also weniger abschotten kann. Mhm. Andererseits aber eben auch unheimlich viel wahrnimmt, was nicht hochsensible Menschen verborgen bleibt. Das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass es jetzt da um Hellsichtigkeit geht oder so. Vielleicht bei manchen auch, ich weiß es nicht, je nachdem, ob man dran glaubt oder nicht. Aber es geht auch wirklich um so ganz banale Dinge wie Geräusche, Gerüche, optische Reize, taktile Reize. Also viele hochsensible Kinder sind zum Beispiel sehr empfindlich, wenn man sie anfasst, sind schmerzempfindlicher, lärmempfindlicher, können sich aber auch wirklich sehr, sehr gut in andere einfühlen. Also da muss man nur mal ein bisschen komisch gucken und schon kommt, Mama, was ist los, woran denkst du? Also sowas merken hochsensible Kinder dann auch. Also es ist insgesamt eine ganz starke Reizempfindlichkeit, die sich beim erwachsenen Menschen oder auch beim Kind dann in Stress natürlich auswirken kann, wenn man halt einfach überstimuliert ist, die aber andererseits eben auch Kreativität begünstigt, wissenschaftliche Arbeiten später begünstigt. Also einfach alles Dinge, wo eine starke also Reizempfindlichkeit dann wirklich auch positiv sein kann.
Ich meine, wenn du sagst mit dieser Hellsichtigkeit, das ist ja auch mal eine Frage, wie man das etikettiert. Man weiß ja, dass man sehr viel mehr Informationen aus der Umwelt eigentlich aufnimmt, als einem bewusst wahr ist.
Ja.
Ja, was man bewusst wahrnimmt.
Ja.
Und das, was manche Leute als Hellsichtigkeit bezeichnen, kann eigentlich, wenn man es jetzt mal ohne esoterischen Hintergrund betrachtet, einfach die Fähigkeit sein, auch Informationen wahrzunehmen, die andere herausfiltern.
Ja.
Also wegfiltern.
Ja.
Und das ist auf der einen Seite eine besondere Fähigkeit, aber da unsere Gesellschaft ja auf sowas nicht eingestellt ist.
Ja, also ich möchte mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ja, und jetzt sagen, ich glaube, dass Hellsichtigkeit existiert oder nicht, oder dass es auf diese oder jene Weise existiert oder erklärbar ist. Was bei Hochsensiblen auf jeden Fall so ist, dass sie Dinge eben wahrnehmen, die andere Menschen nicht wahrnehmen. Also, dass sie einfach mehr Informationen wahrnehmen, die auch unheimlich schnell verknüpfen können, zum Beispiel, und dann zu, ich nenne es jetzt mal intuitive Erkenntnisse, dazu dann eher kommen, wo andere vielleicht sagen, wie hat es das denn jetzt rausgekriegt? Also das auf jeden Fall. Es gibt aber auch noch ein paar ganz handfeste Merkmale, die jetzt nicht auf alle Kinder zutreffen müssen, aber auf viele, oder manche haben auch nur ein Merkmal, dafür aber besonders stark ausgeprägt. Also hochsensible Kinder sind zum Beispiel oft eher introvertiert. Sie haben meistens keine Riesengruppe von Freunden, sondern wenige gute Freunde. Also sie sind auch in Gruppen nicht so die Helden, die jetzt gleich auf alle zugehen, sondern brauchen dann erstmal ein bisschen. Viele sind sehr wissensdurstig, können sich auch in sehr jungem Alter schon sehr gut, sehr lange auf Aufgaben konzentrieren, zum Beispiel stundenlang Lego bauen, als Beispiel jetzt. Viele sind Gedankenreisende, träumen viel und sind eher langsam, weil sie oft gründlich sind, setzen sich unter Druck auch mit dieser Gründlichkeit, sind also Perfektionisten, was vor allem in der Schule dann zum Problem werden kann, sind oft ein bisschen später dran als andere Kinder, also vor allem, wenn es dann zur Vorpubertät und zur Pubertät geht. Und mit Konflikten kommen sie nicht so zurecht, weil sie einfach halt nicht so ein dickes Fell haben. Also sie schalten dann schneller ab, schalten dann auf Durchzug oder weinen, wehren sich oder kommen auch mit sich selber nicht so zurecht. Also haben zum Beispiel, viele sind sehr trotzig, sehr lange, nicht nur jetzt in diesem klassischen Alter, sondern das kann bei den Eltern dann auch ganz schön an die Substanz gehen, wenn diese Kinder eben, weil sie mit sich selber nicht so zurechtkommen, dann so starke Trotzanfälle haben.
Da kommen wir schon zu den Problemen, die man da haben kann.
Genau, also es ist so, dass das grundsätzliche Problem eben ist, dass die Kinder oft nicht lernen, mit dieser Reizempfindlichkeit angemessen umzugehen. Also sie spüren halt nur, dass sie irgendwie anders sind und viele Eltern und Kinder versuchen dann unbewusst oder bewusst sich an die Norm anzupassen und da fangen dann eben konkrete Probleme an.
Du hast uns Musik mitgebracht, The Wonders of the World habe ich hier liegen. Ich würde sagen, wir spielen jetzt ein bisschen über die Wunder der Welt, die den Hochsensiblen ja auch ganz nahe sind auf der anderen Seite.
Genau.
Und dann können wir uns ein bisschen unterhalten, wie das denn so konkret ist, was man da, wie man so am besten umgeht mit diesen Kindern oder vielleicht auch mit dem inneren Kind in sich, wer weiß. The Wonders of the World, welchen Titel spielen wir?
Die Nummer 34.
Die Nummer 34. Und da geht es um...
Das ist eine English Mask. Das war so ein Fest, was man vor hunderten von Jahren in England gefeiert hat. Und das ist so eine Einspielung auf historischen Originalinstrumenten. Und es ist ganz hübsch und recht kurz. Und meine Kinder lieben das.
Okay, dann für die Kinder... Ah, schön, schöne Musik hier auf der 96,6, finde ich zumindest.
Ich auch.
Ist das eine Art von Musik, die hochsensible Kinder besonders mögen oder auf die sie besonders gut ansprechen?
Oh, das weiß ich nicht. Meine mögen es halt, aber ob das jetzt alle mögen, das möchte ich jetzt mal nicht behaupten.
Aber du hast ihnen damit schon auch Gutes tun können.
Ja. Man merkt ja auch, was bei Kindern, was sie entspannt und was eher nicht so gut ankommt. Wobei auch hochsensible Kinder einfach mal eine ganz normale, laute Popmusik gut vertragen. Nur halt vielleicht nicht unbedingt die Kinderdisco 2 Stunden lang.
In Maßen.
Genau.
Ja, dann können sie Probleme kriegen, wenn sie zu viele Reize bekommen.
Genau, also das grundsätzliche Problem bei hochsensiblen Kindern ist eben wirklich die Überreizung in jeder Hinsicht. Das fängt beim Baby an. Babys sind ja sowieso relativ leicht überreizt und klar, was machen sie dann? Sie schreien. Und bei hochsensiblen Babys ist das oft, nicht immer, es gibt auch die ganz Braven natürlich, aber es ist oft so, dass die Babyprobleme, viel Schreien, wenig Schlafen, ganz stark potenziert sind bei denen. Hochsensible Babys sind von Dingen überreizt, die andere Babys vielleicht gar nicht so mitkriegen. Also das eine Mutter hat geschrieben, das Parfum der Oma zum Beispiel hat das eigene Kind so aus dem Häuschen gebracht, dass es eine halbe Stunde geschrien hat. Mhm. Oder wenn man dann zum ersten Mal in ein Einkaufszentrum geht, manche Babys verschlafen, hochsensible Kinder werden danach wahrscheinlich 2 Stunden brüllen. Das sind diese Dinge, die man aber natürlich dann auch in den Griff kriegen kann, indem man sich einfach dann darauf einrichtet. Da schreibe ich ja auch so ein paar Tipps in meinem Buch von den Eltern, wie man den Alltag dann strukturieren und regeln kann. dass man also auch mit diesen Babys durchaus eine schöne Babyzeit haben kann.
Das sind diese Schreichenden, oder?
Ja,
das ist ja was anderes.
Schreibabys, das können auch Schreibabys sein, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass jedes hochsensible Kind ein Schreibaby ist oder jedes Schreibaby ein hochsensibles Kind. Wenn es so ist, dass man nicht mehr damit zurechtkommt, sollte man sich sowieso auch Hilfe suchen, hochsensibel oder nicht. Das ist ganz wichtig, dass man also jetzt auch nicht jedes Problem, was man mit seinem Kind hat, auf die Hochsensibilität schiebt, sondern wirklich auch erstmal schaut, kann es vielleicht eine körperliche Ursache zum Beispiel haben oder irgendeine Krankheit oder so. Also man sollte sich natürlich auch davor hüten, alles auf die Hochsensibilität zu schieben.
Es könnte ein Versuch wert sein, das mal zu gucken, was da.
Genau, zumal es ganz einfache Tipps oft sind. Also eben zum Beispiel wirklich jeden Tag rausgehen in die Natur, spazieren gehen. Das hilft bei ganz vielen hochsensiblen Babys. Also es bewirkt Wunder. Das ist eigentlich was ganz Einfaches, was man wirklich tun kann. Das kann man auch gut bis in die Kindergartenzeit dann beibehalten. Auch da hilft es den Kindern noch ganz gut runterzukommen. Im Kindergarten haben viele Kinder dann bisschen Probleme bei der Integration, weil sie eben oft auch recht schüchtern sind und eben mit diesen vielen Menschen, die im Kindergarten plötzlich um sie rum sind, nicht so gut zurechtkommen. Auch da gibt es eigentlich ganz einfache Lösungen. Also eben zum Beispiel nicht die Einrichtung wählen, in der es 5 Gruppen und 100 Kinder gibt, sondern eine eingruppige Einrichtung, in der es dann eben 20 Kinder gibt oder 25. So kann man wirklich vielen Problemen schon vorbeugen. In der Schule ist es ähnlich. Da ist natürlich die Überreizung auch immer da. Und hier kommt jetzt dazu, dass man natürlich nicht mehr sich das so aussuchen kann wie im Kindergarten, dass man natürlich auch nicht mehr so in der Hand hat, um Pausen oder Rückzugsmöglichkeiten zu bitten. Und da muss man dann wirklich schauen, dass man es privat ausgleicht. Also hochsensible Kinder brauchen privat dann tatsächlich mehr Zeit für den Rückzug. Eine Mutter hat geschrieben, als das Kind auf die höhere Schule gekommen ist, hat es in den ersten Monaten das ganze Wochenende immer im Bett verbracht. Ein hochsensibles und hochbegabtes Kind. Das war dann tatsächlich eben keine Faulheit, sondern das Kind brauchte das. Und darum geht es eigentlich auch in dem Buch, den Blickwinkel so ein bisschen zu verändern, dass man eben jetzt nicht sagt, andere Kinder können auch am Wochenende dann lernen und gehen raus zum Fußballspielen, sondern wenn dieses Kind spürt, ich brauche meine Ruhe nach dieser 35-Stunden-Woche im Gymnasium, dann muss man ihm das ganz einfach geben.
Gibt es nicht auch Erwachsene, denen es genauso geht? Also,
auch ganz sicher.
So von wegen, warum kann meine Freundin eigentlich jetzt jeden Abend ausgehen und ich bin so kaputt, dass ich mich erstmal hinlegen muss? Was? Bin ich so faul? Bin ich so schlapp?
Das geht Erwachsenen ganz oft auch so, vor allem wenn sie es halt nicht wissen, dass sie hochsensibel sind. Der Unterschied ist natürlich, dass Erwachsene, wenn sie es merken, es in der Hand haben, es zu ändern. Und Kinder, wenn sie natürlich von der Umwelt und von den eigenen Eltern getrieben werden in eine bestimmte Richtung, haben es dann natürlich sehr viel schwerer. Darum wäre es schon wichtig, dass man eben als Eltern auch versucht zu erspüren, was braucht das Kind jetzt gerade. Und wenn es wirklich hochsensibel ist, da tatsächlich so den alltäglichen Umgang ein bisschen zu ändern.
Aber es ist ja oft so, dass die Kinder nicht einfach so hochsensibel sind, sondern manchmal haben sie das ja auch mitbekommen von ihren Eltern. Das ist ja eigentlich sehr naheliegend.
Genau, also man geht auch davon aus, dass Hochsensibilität vererbt wird. Also es gibt Zwillingsstudien, die darauf hinweisen. Und das habe ich bei den Interviews auch gemerkt. Eigentlich so gut wie alle Eltern waren selbst hochsensibel, zumindest ein Elternteil, oft sogar beide. Und das kann auch, also es ist natürlich einerseits sehr schön, weil sich diese Eltern natürlich gut in ihre Kinder reinversetzen können. Eigentlich hat man dann also wirklich gute Voraussetzungen. Es kann zum Problem werden, wenn die Eltern selber nicht gut zurechtkommen mit ihrer Veranlagung und die Probleme, die sie selber haben oder die sie selber hatten als Kind, als hochsensibles Kind, dann auf ihre Kinder übertragen. Also Projektion ist wirklich oft ein Problem und Schulangst zum Beispiel wird den Kindern quasi mit der Schultüte überreicht. Viele Eltern bemitleiden ihr Kind unverhältnismäßig stark, dass sie sagen, oh Gott, das arme Kind, mir ging es ja damals auch so, ich habe ja auch immer so gelitten. Dann würde das Kind vielleicht von sich aus gar keine Probleme kriegen. Vielleicht kommt es ganz gut mit sich und seiner Veranlagung zurecht. Aber wenn es natürlich ständig bemitleidet wird, wird es sich irgendwann denken, da ist was dran. Also das ist ganz oft so, dass Projektion ein Problem ist und dass man bei diesen Problemen von hochsensiblen Kindern die ganze Familie anschauen sollte und die Eltern sich auch ehrlich fragen sollten, was ist das Problem meines Kindes und was ist vielleicht mein eigenes Problem. Und das ist auch bei den Interviews aufgefallen, dass die Eltern, die sich Hilfe geholt haben, sei es einfach eine Entlastung, also öfter mal einen Babysitter oder eine Putzfrau, irgendwas, was den Eltern ein bisschen mehr Zeit für sich gegeben hat und den Stress rausgenommen hat aus dem Familienleben, sei es aber wirklich auch therapeutische Maßnahmen, also eine Psychotherapie oder zum Heilpraktiker gehen oder irgendwas, dass alle Eltern wirklich davon profitiert haben und die, die diesen Schritt getan haben, der manchmal eine Überwindung ist, alle gesagt haben, hätte ich das doch früher gemacht und es hat unserer ganzen Familie so gut getan.
Nicht nur dem Kind,
genau.
Auch den Eltern.
Genau.
Es ist ja auch oft so, dass sich die Angst hin potenziert. Also wenn genau. jemand hochsensibel ist, ist die Umgebung auch viel schneller eine Bedrohung, als wenn man ein dickeres Fell hat.
Genau.
Und wenn jetzt eine Mutter hochsensibel ist und Angst um ihr Kind hat, überträgt sich das natürlich auf das Kind.
Genau.
Und schaukelt sich das hoch.
Genau. Oder eben auch dieses sich nicht selbst annehmen. Das ist wirklich auch oft ein Problem. Das ist eigentlich auch der wichtigste Grundsatz, den man so den Eltern mitgeben kann für den Umgang mit hochsensiblen Kindern, dass man es annehmen soll, wie es ist, damit es lernt, das ebenso zu tun. Hochsensible Kinder müssen unbedingt ihre Selbstachtung aufbauen. Dann werden sie viele Probleme nicht bekommen, für die sie vielleicht auf den ersten Blick prädestiniert werden. Also sie sind eben vielleicht keine Helden in Gruppen. Sie können aber trotzdem ein beliebtes Gruppenmitglied sein, einfach weil sie so oft so gute Ideen haben. Also das ist wirklich dann oft so, dann steht dieses hochsensible Kind eben da und hat irgendeine Idee und baut dann irgendwas und dann kommen die anderen Kinder dazu und finden das ganz toll und machen es eben nach. Und ja, dann ist es halt vielleicht nicht der Anführer in der Gruppe, aber das muss es ja auch nicht sein. Aber es hat seinen Platz gefunden.
Es gibt viele Rollen, die man einnehmen kann, die
genau.
einem entsprechen können.
Genau, und ich habe einen ganz wichtigen Satz in dem Buch vom Rolf Selin, der ist vom HSP-Institut Stuttgart, beschäftigt sich mit Hochsensibilität und hochsensiblen Kindern auch. Und als ich ihn interviewt habe, hat er gesagt, Selbstannahme führt zur Annahme durch andere. Das ist eigentlich eine ganz banale Erkenntnis, aber eine, die man viel zu oft vergisst.
Ja.
Wenn man sich selbst annimmt, dann werden die anderen das auch irgendwann tun. Und das Wichtigste, was die Eltern dem Kind mitgeben können, ist, du bist so, wie du bist. Und wenn es auch ein bisschen anders ist, in Ordnung.
Und das müssen sie oft auch für sich selber lernen.
Ganz genau.
Was spielen wir als nächste Musik? Ich habe hier immer noch Much Ado About Nothing. Wir haben The Wonders of the World. Benabar. Wir haben aber auch noch ein bisschen was anderes da, was...
Genau, da haben wir den Raphael. Das ist ein Lied, das also eine CD, die mir mein Vater mal geschenkt hat. Und da ist ein ganz, ganz schönes, heiteres Lied noch drauf. Le Petit Bateau. Und das habe ich noch mitgebracht.
Das ist die Nummer. Ich habe jetzt den Zettel. Da habe ich ihn. Die Nummer 6. Waren jetzt die kleinen Boote oder das kleine Boot? Mhm,
die kleinen Boote.
Die kleinen Boote. Le Petit Bateau. Und für die, die jetzt vielleicht neu dazugekommen sind, ihr seid ja auf der 96,6 der Wüstenwelle. Und heute geht es gar nicht wüst zu. Heute geht es um Hochsensibilität und vor allem um hochsensible Kinder. Man kann aber auch viel über sich selber lernen, wenn man sich das mal so anhört, wie das so ist bei hochsensiblen Kindern. Und wir hatten es gerade so, was da für Probleme auftreten können und was wichtige Grundsätze sind, wenn man mit hochsensiblen Kindern zu tun hat, wenn man selber welche hat. Und das Wichtigste ist die Selbstachtung, dass man eigene Selbstachtung hat, die man dem Kind auch vermitteln kann, so wie du bist, bist du in Ordnung. Gibt es auch noch andere Grundsätze, die man beachten sollte?
Ja, also ich finde, genauso wichtig ist es, dass man kein Mitleid mit dem Kind hat.
Kein Mitleid?
Ja, das klingt jetzt erstmal hart, aber viele hochsensible Eltern bemitleiden ihre Kinder. Jetzt kommen wir wieder zur Projektion, weil sie eben sagen, mir ging es damals so schlecht, beim Kind geht es bestimmt auch schlecht. Man muss sich aber wirklich mal klar machen, Hochsensibilität ist nicht von vornherein was Schlechtes. Und hochsensible Kinder sind nicht dazu verurteilt, Probleme zu bekommen. Es gibt eigentlich gar keinen Grund, Mitleid mit ihm zu haben. Wenn die hochsensiblen Eltern dazu neigen, ihr armes, sensibles Kind vor allem und jedem bewahren zu wollen, dann gibt es tatsächlich eben diese Treibhauspflänzchen, die eher mehr Probleme kriegen werden, als wenn man mit einer gewissen Gelassenheit diese Veranlagung annimmt. Das heißt jetzt nicht, dass man keine Rücksicht auf die Veranlagung nehmen soll. Es ist schon wichtig, dass ein hochsensibles Kind mehr Rückzugsmöglichkeiten zum Beispiel hat, dass man einfach darauf Rücksicht nimmt, dass es nicht so viel Lärm verträgt, dass es nicht so viele Familienfeste vielleicht verträgt, dass die Action einfach ein bisschen kürzer kommen sollte. Aber das bedeutet auch nicht, dass es im Treibhaus aufwachsen sollte oder im Luftlernraum. Also ich würde mal sagen, man braucht mehr Rücksichtnahme, mehr Stille, mehr Entspannung, vielleicht eine Mischung aus Anregung, Entspannung mit leichtem Übergewicht der Entspannung oder eine Mischung aus Abhärtung und Verständnis mit dem Übergewicht des Verständnisses. Aber dieses Mitleid von vornherein, ich denke, das ist eher kontraproduktiv.
Ist es nicht vielleicht auch so, wenn man das mal ganz anders anschaut? Es gibt Musikinstrumente, die nur deshalb so wunderschön klingen, weil sie ganz fein gestimmt sind.
Genau.
Auf eine Geige kann ich nicht draufsägen. Eine Geige muss ganz mit Gefühl gespielt werden, damit sie schön klingt. Ja. Und diese Empfindsamkeit ist dann auch wie so eine Geige oder wie so etwas, das ganz schnell vibriert, ganz schnell Schwingungen aufnimmt.
Ja.
Und das kann ja auch etwas sehr, sehr Schönes sein. Also, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr die schönen Seiten oder das Kostbare dran
genau,
sieht.
Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also hochsensible Menschen sind zwar leicht überreizt, aber diese Empfindlichkeit hat auch ganz viele positive Seiten. Also können hochsensible sinnliche Erlebnisse haben aller Art, von denen nicht hochsensible sicherlich nur träumen können. Sie können Naturschönheiten aufnehmen oder man geht davon aus, dass viele, viele Künstler, Wissenschaftler hochsensibel sind. Sie haben viel Sinn für Schönheit, so eine hohe Intuition und oft auch eine hohe Intelligenz, die sie, wenn sie lernen, sich einfach ab und zu Pausen zu gönnen und ihrem Leben, ihrem Wesen entsprechend zu leben, die sie ganz gut nutzen können. Und es gibt wirklich keinen Grund, mit dieser Natur zu hadern. Also man sollte natürlich andererseits Hochsensible jetzt auch nicht auf den Sockel stellen und zu sagen, wir Hochsensiblen sind ja viel besser als alle anderen. Das ist sicher auch nicht der Fall. Wir sind anders. Also ein Kind, das habe ich ins Vorwort auch geschrieben, hat mal so nett gesagt, ich bin doch nicht aus Gold oder Silber. Ihr seid bloß grün und ich bin gelb, bloß ein bisschen anders. Das finde ich so auf Kinderart sehr hübsch gesagt. So wie nicht hochsensible Menschen auch, so sollten die Hochsensiblen einfach versuchen, ihrem Wesen gemäß zu leben und dann kann man das Beste daraus machen.
Man muss nichts abwerten,
genau.
Wenn man eins aufwertet.
Genau, einfach auf Augenhöhe aufrecht gehen.
Ja. Hören wir noch einen kleinen Touch Musik?
Mhm. Noch ein Franzose.
Ich ziehe es mal hoch. Mach ich mal rein.
Mhm.
Ja, die Zeit rennt dahin. Wir kommen langsam schon an das Ende unserer Sendung, aber noch nicht ganz. Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde lang über hochsensible Kinder gesprochen, über Hochsensibilität. Du hast sehr viel erzählt jetzt über Kinder, aber du hast mal über die Babys gesprochen, dann wenn sie in die Schule kommen, wenn sie in den Kindergarten kommen. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen zusammenfassen für diese einzelnen Phasen, was es da so an Tipps gibt für den Umgang.
Ja, also was in jedem Alter ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man Strukturen, Rituale in den Alltag bringt. Das ist mir sowohl bei den Babys als auch bei den Kindergartenkindern als auch bei den Schulkindern aufgefallen, dass Eltern damit beste Erfahrungen gemacht haben. Selbst wenn man jetzt als Mutter oder Vater vielleicht eher der unstrukturierte Mensch ist und das auch gar nicht so mag, so einen durchgeplanten Tag zu haben, tut das den Kindern sehr, sehr gut. Ich habe zum Beispiel auch einen Musiker interviewt, der rein von seinem Beruf her das gar nicht hingekriegt hat, Struktur in seinen Alltag zu bringen und in den Alltag seiner Kinder, der aber dann seine Kinder in einen Kindergarten getan hat, Und dieser Kindergarten hat das aufgefangen. Also es war dafür eben ein sehr strukturierter Kindergarten, jetzt kein offenes Konzept. Und das hat den Kindern dann dort sehr gut getan. Wichtig ist auch, dass man so allgemeine Regeln möchte ich es jetzt nicht nennen, aber dass man so einen Umgang mit den Kindern pflegt, der einfach ihrem Wesen entgegenkommt. Also dass man zum Beispiel die sinnliche Wahrnehmung der Kinder fördert. Das ist für Kinder, die hochsensibel sind, nicht vernachlässigbar, sondern es ist wirklich wichtig. Also der Rolf Selin, den ich vorhin schon mal zitiert habe vom HSP-Institut Stuttgart, der hat es so ausgedrückt, Hochsensible haben die Wahl, ihr Bewusstsein zu entwickeln oder daran zu leiden. Entscheiden Sie sich für Ersteres. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man, wenn man sein Bewusstsein, sein sinnliches Bewusstsein entwickelt, kriegt man natürlich auch immer mehr ein bisschen Gefühl für sich selber und weiß dann eben, wann braucht man Ruhe, wann braucht man Anregung, welche Art Anregung braucht man, welche tut einem nicht so gut. Und man lernt eben, sich selbst anzunehmen, indem man eben merkt, ach, es ist schön, dass ich so genau rieche, wie diese Blume duftet. Und nicht nur, ach, es ist scheußlich, dass ich es wieder nicht vertrage, dass es hier so laut ist. Ja, dann, dass man einfach dem Kind auch Schönheit gönnt, weil das bei Hochsensiblen ganz stark auch zusammenhängt mit Genuss, mit Liebe, mit Mitgefühl und den Kindern ein ganz positives Lebensgefühl gibt. Dann, dass man für Ordnung sorgt, hängt wieder mit den Strukturen und Ritualen auch zusammen, jetzt eben mehr in der äußerlichen, im äußerlichen Bereich. Also hochsensible Kinder vertragen es schlecht, in viel zu vollen, viel zu unordentlichen Kinderzimmern zu sitzen zum Beispiel. Das ist natürlich leicht gesagt, jetzt sorgen Sie für Ordnung. Ich weiß es selber, wie es bei uns zu Hause ist. Manchmal regiert einfach das heilige Chaos. Aber man sollte doch versuchen, immer wieder zu einer Grundordnung zurückzukommen, weil tatsächlich die Kinder sich auch wohler fühlen und eben sich nicht so abschotten können von der Unordnung um sie rum. Was für die Eltern noch wichtig wäre, ist, dass sie ganz bewusst die Stärken ihrer Kinder sehen, nicht die Schwächen, und den Kindern so wieder zeigen, wie wertvoll sie sind. Also gerade weil hochsensible Kinder wirklich wie einen Schwamm aufsaugen können, was Eltern fühlen und ihnen gegenüber auch fühlen, ist es ganz wichtig, dass man versucht, nicht nur äußerlich sozusagen dem Kind das zu sagen, sondern dass man das Kind wirklich, dass man sich bewusst auf die Stärken des Kindes konzentriert. Und das Kind wird das irgendwann mal übernehmen. Ja, dann ist es für manche Eltern auch schwierig, einen Wesenszug der Kinder zu akzeptieren, wenn sie selber nicht so sind. Und es ist der spirituelle Wesenszug. Also viele hochsensible Kinder sind von ganz frühem Alter an wirklich ziemlich spirituell. Das muss jetzt gar nicht in eine bestimmte Richtung gehen, aber es ist doch so, dass sie sehr früh sich mit den großen Fragen des Lebens und des Sterbens auseinandersetzen. Das kann so weit gehen, dass es die Eltern wirklich überfordert. Also eine Mutter hat zum Beispiel gesagt, ja, dass das Kind möchte die ganze Welt verstehen, in allen Bereichen, und das überfordert sie wahnsinnig, und es würde ihr wahnsinnig schwer fallen, in seinem Bedürfnis nach Antworten und Sinn dieses Kind ausreichend zu füttern. Da muss man sagen, man darf diese Verantwortung wirklich auch dann abgeben. Wenn man eben selber damit nicht so viel anfangen kann, muss man halt in die Kinderkirche gehen oder dem Kind entsprechende Bücher vorlesen, oder einfach, vielleicht hat man eine Tante, die dann in diese Lücke springen kann. Aber was man nicht tun sollte, ist den Kindern das dann so ausreden. Das ist schon ganz wichtig für die Kinder, dass sie in diesem Bedürfnis wahrgenommen werden und gefördert werden, weil hochsensible Menschen, wenn sie erwachsen sind, auffällig viel Trost finden in ihrer Spiritualität. Und wenn man den Kindern das abtrainiert, dann haben sie später da wirklich schwerer.
Wie meinst du Spiritualität? Also du meinst jetzt das mit den Fragen, dass sie viele Fragen haben, oder auch, dass sie
dass manchmal sie Dinge sagen, die ein bisschen seltsam wirken?
Das auch. Also es ist wirklich so, dass eben so Kinder dann vielleicht so Dinge sagen, die seltsam wirken, oder dass sie ein starkes Bedürfnis nach Gebet zum Beispiel haben, womit vielleicht manche Eltern eben einfach nichts anfangen können, aber dass man darauf dann eingeht, oder dass sie dann eben, was weiß ich, an Engel glauben oder sonst was, und dass man dann eben nichts, oder an Geister, ja, jetzt.
So, dass sie das Gefühl haben, dass da was ist, das mehr ist als das, was man sehen kann, und dass sie davon auch immer wieder sprechen.
Genau, und dass man das nicht sofort im Grunde dann abschmettert, sondern dass man, man muss natürlich auch nicht sagen, ja klar, Engel und Geister gibt es, je nachdem, was man eben glaubt, aber dass man das Kind einfach, dass man es ihm lässt, dass man es stehen lässt, und dass dieses Kind dann lernt, dass es sich da selber vertrauen darf, weil es gerade für eben hochsensible Erwachsene oft eine ganz starke Quelle von Stärke und Trost ist. Also mehr noch als für andere Menschen, denke ich.
Wir haben jetzt viel von den Kindern gesprochen. Wir können jetzt auch noch mal, ja genau, ich habe jetzt quasi zwei Anliegen. Einmal für die Kinder. Wenn jetzt jemand das Gefühl hat, mein Kind ist hochsensibel, dann kann er sich dieses Buch kaufen oder sie.
Gerne.
Sagen wir nochmal den Titel.
Das heißt Empfindsam erziehen, Tipps für die ersten 10 Lebensjahre des hochsensiblen Kindes. Und das Buch ist erschienen, jetzt 2010, im Festland Verlag.
Und die Verfasserin ist Julie Leutze, schreibt sich Julie Leutze mit L-E-U-Z-E. Du hast auch eine Homepage, denke ich.
Genau, das ist www.julieleutze, alles zusammengeschrieben.de.
Was ist jetzt, wenn ich das Gefühl habe, naja, Kinder habe ich zwar keine, aber irgendwie passt eigentlich das alles auf mich auch.
Ja, gut, es ist natürlich, wenn man dann erstmal ein bisschen was drüber liest, einfach weil das sehr entlastend sein kann, wenn man da sieht, okay, auch in diesem und jenem Unterpunkt geht es anderen Menschen genauso wie mir. Ich finde, einen sehr schönen Einstieg bietet das Buch Zart beseitet, das auch im Festland Verlag erschienen ist. Das ist ein wunderbares Buch als Einstieg. Und dann ist natürlich auch immer schön, wenn man sich bei den Vereinen informiert, an die man sich übrigens auch wenden kann. Da würde ich jetzt mal stellvertretend für den Deutschen und den Österreichischen den Deutschen nennen. Das ist eben der IFHS, der Informations- und Forschungsverbund Hochsensibilität e.V. Und den findet man im Internet unter www.hochsensibel.org. Und da gibt es auch zu hochsensiblen Kindern und zu hochsensiblen Erwachsenen viele Informationen, auch Therapeutenlisten zum Beispiel, an wen man sich da wenden kann.